Hallo und herzlich willkommen zu Volume 67 von Black FM, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wir befinden uns mitten in der Fußball-Erntezeit und unsere Schwarzen haben auf den fruchtbaren Kappboden in Klagenfurt den ersten von zwei möglichen Titeln eingefahren. Die Nacht am Wörthersee war eine aus vielen Gründen denkwürdige und der verdiente Lohn für eine schon jetzt außergewöhnlich starke Saison des SK Sturm. Aber sie ist noch nicht vorbei und wir haben ja alle noch Großes vor. Größe zeigt auch unser heutiger Gast praktisch wöchentlich und das nicht nur aufgrund seines Gardemaßes von 1,92. Sportlich zählt er zu den wichtigen Säulen im Spiel der Schwarzen seit Beginn des unter Christian Ilzer und Andi Schicker eingeleiteten Neuaufbaus im Sommer 2020. Born and raised in Bern führt ihn sein Weg vor 3 Jahren von Perth Glory zu glorreichen Auftritten bei Sturm. Egal ob in der Bundesliga, im Cup oder auch in der Europa League. Beim 2:0 in Klagenfurt am 16. April dieses Jahres kam er zu seinem 100. Einsatz in Schwarz-Weiß. Grund genug, um genauer auf seinen persönlichen Weg in Graz zu blicken und die Entwicklung des Teams zu beleuchten, das er in den vergangenen Jahren stark mitprägen konnte. Wir freuen uns, den wahrscheinlich besten Innenverteidiger der Liga bei uns begrüßen zu dürfen. Die Rücknummer 5 des SK Sturm. Er ist der Turm in jeder Schlacht. Herzlich willkommen im Black FM Studio und jetzt alle zusammen Gregory Wüthrich. Hallo Gregory, hey.
Hallo, danke für die Einladung und die netten Worte.
Stimmt es mit 1,92?
Ja, das stimmt.
Perfekt, okay.
Recherche.
Danke, Transfermarkt.
Das Black FM-Team spürt auch schon die Strapazen dieser Spielzeit, rotiert wieder etwas durch und beginnt heute in folgender Formation live im Studio mit dabei der CPO, Chefposter vom Black FM, der Mann mit den guten Ideen reich dekoriert mit Sturm 12 Laola 1 und ÖFB-Vergangenheit, Andi Terler. Hallo Andi.
Hallo, dankeschön.
Und extra aus dem fernen Waltendorf angereist, unser Formationsnerd und Experte für eh alles, Frank Wonisch. Hallo Frank.
Hallo.
Mein Name ist auch heute wieder Michael Pelitz und wir starten ohne weitere Verzögerungen in Ausgabe 67 von
Black FM.
Genau, bevor es jetzt ins Eingemachte geht, aber trotzdem noch die Shoutouts an die. Du darfst.
Ich darf. Wir werden ja ein bisschen noch über den Cup-Sieg in Klagenfurt sprechen, aber einen Aspekt greifen wir da vielleicht heraus. Und zwar haben die Fans des SV Werder ja dankenswerterweise beim letzten Heimspiel gegen die Bayern ja auch einen Banner präsentiert und Sturm zum Cup-Sieg gratuliert. Das war doch sehr schön anzusehen. Das zum einen und ein anderes Shoutout liegt schon ein bisschen weiter zurück. Das liegt daran, wenn man so viele Spiele hat wie Sturm momentan. Aber bei dem Heimspiel gegen die Austria war eine sehr, sehr schöne Aktion vor dem Match. Da ging es noch einmal darum, dass es ja sehr traurige Zwischenfälle gegeben hat bei den Heimspielen davor und dass es da medizinische Notfälle gegeben hat. Und das war eine coole Aktion, nämlich da hat es zusammen mit der Med-Uni Graz, Studenten von der Med-Uni Graz, die da vor dem Stadion gestanden sind und gezeigt haben, ja, wie man da in solchen Notfällen reagiert, weil es kann, wie man eben gesehen hat, immer passieren. Und ja, das zeigt für mich ganz einfach, dass der Verein den Ball gut aufgenommen hat nach diesen traurigen Ereignissen. Und ja, so kann jeder zeigen, dass er helfen kann. Und das ist eine coole Sache gewesen.
Auf alle Fälle. Das war ja in einer Woche praktisch, das ist zweimal passiert, oder? Oder waren es zwei Heimspiele hintereinander? Weiß ich jetzt nicht mehr.
Es waren zwei Heimspiele hintereinander.
Ja, okay.
LASK und Rapid.
Genau.
Ja. Lustig, dass unser CPO gar nicht das Social-Media-Thema aufgreift, oder?
Also?
Welches jetzt?
Naja, das Social-Media-Thema nach dem Cup. Ne? Also der ÖFB schickt wahrscheinlich für die Halbzeitshow eine saftige Strafe nach Graz, eine noch zu Rapid auch. Aber eins muss man schon sagen, die Reichweite, die der österreichische Fußball dank dieser Videos und Fotos international erlangt hat, die erlangt er spielerisch nicht immer so leicht. Ne? Also wenn man ein bisschen verfolgt, wie das alles viral gegangen ist, vor allem die richtige Seite des Stadions. Also muss man schon sagen, Hut ab vor den was habe ich, Choreografiearchitekten habe ich gelesen, aber ich nicht gewusst, dass das so heißt. Hut ab vor den Choreografiearchitekten, wenn sie sich so toll vorgestellt haben, dann super, wenn sie selbst überrascht waren, naja, dann auch gut. Auf jeden Fall große Reichweite und somit, glaube ich, auch ein Shoutout an die Halbzeitshow und insgesamt die Stimmung im Cup-Finale. War, ja, glaube ich, Europa-Format.
Die Strafe kann man gerne in Kauf nehmen, glaube ich.
Genau, ich bin auch sehr, sehr dankbar, was das anbelangt, weil ich habe dadurch die eine Torschance nicht gesehen, den Money on Fire.
Stimmt,
gut gesagt. Ja. Also das war irgendwie gut alles so, wie es gelaufen ist. Lieber Gregory, zu Beginn dieser Sendung möchte ich gerne einen Satz einleiten und du musst ihn beenden, okay?
Okay.
Und schon wieder keinen Titel.
Heißt
sehr. Sehr gut, wunderbar, hätten wir das geklärt. Wenn unser Club eben einen Titel holt und wir einen der Protagonisten im Studio haben, müssen wir natürlich über diesen jenen Titel auch reden, auch wenn der Fokus jetzt schon längst wieder auf der Meisterschaft liegt. Wenn du jetzt die Augen zumachen würdest und an das Finale denkst, welches Bild kommt dir dann als erstes in den Sinn?
Ganz spontan eigentlich die Pokalübergabe. Wo wir, oder der Hirli den Pokal in die Höhe stemmt, da hat man dann so realisiert, okay, wir haben es wirklich geschafft und das war ja ganz, ganz ein schöner Moment.
Mhm. Wie schwer war es?
Wie schwer war was?
Zu gewinnen?
Ja, ich glaube, der Weg war sehr schwer. Mhm. Wir haben, glaube ich, die besten Teams in Österreich ausschalten müssen, um überhaupt ins Finale zu kommen und dann im Finale, ich glaube auch getragen von unseren Fans, war es dann, glaube ich, eine, ja, klare Angelegenheit, vor allem in der zweiten Halbzeit. Mhm. Und es hat einfach auch riesig Spaß gemacht, das Finale. Die Stimmung war unglaublich im Stadion.
Mhm.
Und es war einfach, ja, ein perfekter Tag.
Mhm. David Schneck sprach von einer komischen Stimmung am Tag des Finales. Grundtenor war, wir haben gewusst, wir gewinnen das. Wie war das aus deiner Sicht?
Ja, so nicht komisch auf jeden Fall. Aber wir haben schon, wir haben viel auch im mentalen Bereich gearbeitet. Vielleicht meint er auch ein bisschen das in der Woche davor, so, dass wir uns einfach, einige Dinge zusammen in der Mannschaft beredet haben, besprochen haben und einfach, ja, uns gesagt haben, wir können das, wir sind stark, wir haben großes Selbstvertrauen. Und ja, deshalb, glaube ich, sind wir auch mit diesem Mindset dann ins Finale gegangen. Aber ohne natürlich den Gegner zu, ja, wie soll ich sagen, zu unterschätzen. Weil ein Finale ist meiner Sicht nach immer ein bisschen 50-50.
Ja.
Also von dem her, ja.
Genau. Andi und Frank, wir waren ja gemeinsam mit vielen Freunden, unter anderem auch dem Black FM Viertel Jürgen Pucher, auf der Fantribüne. Also der Jürgen hat sehr viel Angst gehabt. Aber habt ihr auch gewusst, dass wir das gewinnen? Ich hab's gewusst, zum Beispiel.
Ja, ich weiß nicht, du weißt das immer nachher. Aber also gewusst habe ich es nicht, weil erstens bin ich Zweckpessimist und zweitens, wie der Gregi richtig sagt, das Finale ist halt so eine Sache, ist halt ein Spiel und nachdem ist es halt entschieden. Und da kann halt viel passieren und mit Guido Burgstaller in der vordersten Reihe von Rapid kannst halt irgendwann mal als Innenverteidiger in einem Laufduell, er ist jetzt nicht der Allerschnellste, der Burgi, aber du kannst trotzdem in eine blöde Situation kommen und der Schiri kann seltsam entscheiden. Seltsame Schiri-Entscheidungen verfolgen uns in diesem Frühjahr ja quasi dauerhaft. Und dann kannst dir vielleicht auch mal recht schnell eine Rote in einem Finale eintreten und dann kann so ein Finale eine ganz seltsame Wendung nehmen. Und darum finde ich, es zu wissen ist schwierig. Also ich habe es für meinen Teil nicht gewusst, war in der ersten Halbzeit ein bisschen bestätigt, dass das ein ziemlicher Kampf werden kann, habe mich dann entsonnen, dass Rapid knapp davor im Heimspiel gegen Salzburg in der zweiten Halbzeit auch ziemlich schnell dann ohne Körner da gestanden ist und habe in der zweiten Halbzeit darauf gehofft, ob es das war oder dass wir einen Gang raufgeschaltet haben, weiß ich nicht, aber de facto hat es in der zweiten Halbzeit dann eh so ausgeschaut.
Mhm. Andi?
Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht hätten wir ja mental arbeiten sollen, im Vorfeld, damit man nicht so zweckpessimistisch an die Sache herangeht. Mir ist es ganz ähnlich gegangen wie dem Frank. Also grundsätzlich nach der ersten Halbzeit waren noch gewisse Bedenken angebracht, weil halt der Rapid schon geschafft hat, das Tempo mitzugehen und Sturm halt auch entscheidend zu stören. Und aber ja, in der zweiten Halbzeit ist eben ein Feuerwerk abgezündet worden, abgebrannt worden. Mhm. Nicht nur auf den Rängen, sondern am Feld.
Wie gesagt, Feuerwerk, also das Ganze war, wie wir ja schon besprochen haben, sehr, sehr speziell. Aber was löst so etwas, also die ganze Atmosphäre, Choreo, Feuerwerk, das viral gegangen ist, bei einem Spieler aus? Einerseits muss man sich ja voll auf die Leistung und sein Team konzentrieren, andererseits gehen die Einflüsse von außen bei so einer Pyroshow ja kaum an einem vorbei, weil sowas erlebt man ja nicht jedes Wochenende oder so. Vor allem in, weiß ich nicht, Ried, nicht, oder Alltag. Wie darf man sich das Innenleben eines Spielers in einer solchen Situation eigentlich vorstellen?
Ja, ich glaube, es ist individuell ein bisschen von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Aber ich kann jetzt von mir sagen, dass es mich extrem pusht, vor so vielen Leuten zu spielen, dann noch mit dieser ganzen Stimmung, der Pyro-Show und allem. Das löst Adrenalin in mir aus und macht mich auf dem Feld auch besser, weil man einfach nochmal, glaube ich, ein bisschen mehr Energie bekommt dadurch. Und deshalb, wie ich schon gesagt habe, das Spiel war, ich habe das sehr, sehr genossen.
Muss man da manche Spieler, die vielleicht diesen Push jetzt nach vorne nicht so haben, in einer Situation, muss man die als erfahrener Spieler, wie du bist, jetzt mittragen? Hast du das Gefühl oder macht da jeder seinen Job und es ist eh jeder super gehypt und super gepusht?
Bei uns jetzt habe ich schon das Gefühl, dass wirklich jeder diese Stimmung und alles so aufsaugen konnte, dass er das in positive Energie umwandeln konnte. Und dann liegt es auch an uns Führungsspieler, das zu vermitteln vielleicht nochmals, dass wir einfach voller Energie strotzen sollen. Aber an diesem Tag oder in der Kabine vorm Spiel habe ich schon gemerkt, dass es wirklich einfach jeden nur gefreut hat, dass es jetzt endlich losgeht. Mhm. Weil ich denke, es war schon seit einiger Zeit dann auch in den Köpfen das Finale. Und jeder wollte, dass es so schnell wie möglich kommt. Und an dem Tag haben wir dann aus dieser Energie das Beste geschöpft und dann zum Glück auch gewonnen.
Mhm. Die Cup-Feierlichkeiten am Sonntag und tags darauf am Hauptplatz waren ausgelassen und durchaus unterhaltsam, bis auf die Tatsache, dass wir in Klagenfurt über 2,5 Stunden kein Taxi gekriegt haben. Was ist euch da besonders in Erinnerung geblieben, Andi?
Ja, vor allem am Montag. Ich meine, war natürlich der eine oder andere lustige Spielerauftritt dabei. Und da muss ich den Greg ganz kurz was fragen. Ist Brian Teixeira eigentlich generell ein Connoisseur von Zigarren oder hat er sich die spontan einfach geholt?
Ich glaube, das wäre eine spontane Sache, aber ich müsste ihn eigentlich mal ansprechen darauf und fragen, ob er da ein Experte ist.
Sehr, sehr überraschendes Accessoire jedenfalls. Also neben den verschiedenen alkoholischen Getränken, die da auch.
Hast du alkoholische Getränke gesehen?
Nein, niemand.
Nein,
niemand.
Gottes Willen.
Hast du getäuscht?
Ich muss auch sagen, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass er die jetzt anzündet, aber ich habe das nie gesehen. Ich glaube, der hat das echt so als
wir haben den Rauch benutzt. Wir haben den Rauch vom Fenster des Rathauses gesehen.
Haben wir das?
Haben wir. Aha. Also nicht offiziell. Okay. Aber okay. Das ist von was anderem gekommen anscheinend.
Und natürlich, ja, das Stadionthema, das natürlich hatte, angesprochen worden ist am Rathaus.
Ja.
Das war
sehr wichtig.
Vom Präsidenten.
Sehr gut gemacht, muss man sagen, Herr Präsident.
Wir lassen uns nicht totstreicheln.
Genau. Ganz besser hat er geschaut. Mhm. Ja, aber zu Recht. Frank, was ist dir in Erinnerung geblieben?
Vieles. Schöner Moment. Muss man feiern, wenn sowas stattfindet. Ist ja bei uns, wir sind jetzt nicht ein Serientitel-Einheimser. ich möchte erwähnen, den epischen Moment, wie der Präsident gedacht hat, es ist eine gute Idee, Stage zu treffen. Wie so oft retten unseren Präsi die Fanclubs. ich glaube, er hat noch nicht die große Erfahrung darin, zumindest hat es auf den Fotos dann im Nachgang so ausgeschaut. Wie auch immer, habe ich auch einen großen Moment gefunden, es findet, glaube ich, auch nicht auf jeder Titelfeier statt, so etwas. Auch nicht alltäglich. Wie in Summe dieses Frühjahr und also in letzter Zeit nicht so ganz alltäglich ist. Mhm. Kann man sich über alles freuen. Sollte man auch tun.
Und dann? Die positive Energie vom Hauptplatz konnte offensichtlich sehr gut in die Resttrainingswoche, ab Mittwoch natürlich, mitgenommen werden, wie das 2:1 bei der Austria aus Wien beweist. War es wirklich unproblematisch, den Schalter umzulegen danach?
Ich glaube, ich muss sagen, dass einfach unser Trainer da auch einen extrem guten Job gemacht hat, weil er eigentlich von Mittwochs an, wo wir uns getroffen haben, das erste Mal in der Kabine wieder, uns schon nochmal gratuliert hat zum diesem Erfolg, aber dann auch direkt schon aufs nächste Spiel geblickt hat und einfach, glaube ich, von Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag uns in den Kopf eingeprägt hat, dass wir einfach uns jetzt wieder auf die Meisterschaft zu fokussieren haben und da ja auch noch ein großes Ziel haben. Und das hat funktioniert. Und ich denke, dass auch wir ja, Führungsspieler da auch noch einen Teil beigetragen haben, dass wir einfach probiert haben, im Training so nochmals richtig zu pushen. Und deshalb ist es dann am Sonntag, glaube ich, ja, auch zu diesem Sieg gekommen.
Mhm. Um ein bisschen tiefer in das hineinzublicken, Zitat Ilzer nach dem 2:1 in Wien, Favoriten. Natürlich hatten wir Strategien und es hat den ein oder anderen kommunikativen Kniff gebraucht, um dem entgegenzuwirken. Im Fußball spricht man oft nur von Qualität und von taktischen Winkelzügen, aber am Ende wird das Spiel von Menschen gespielt. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie Wilhelm Tells Armbrust. Was hat der Trainer denn so erzählt in der Vorbereitung?
In der Vorbereitung?
Was war der Kniff, von dem er dann danach? Hat es da etwas Bestimmtes gegeben, eine bestimmte Aussage, irgendwas, was da vielleicht ein bisschen anders war als sonst?
Ja, was sicherlich hängen geblieben ist, ist, dass er einfach gesagt hat, dass Lob auch schwach macht. Also wenn du die ganze Zeit nur von den Leuten hörst, das hast du super gemacht, das war perfekt, etc., dass du dann ja vielleicht denkst, ah, ja, stimmt, eigentlich kann ich damit zufrieden sein und dann gibst du vielleicht diese paar Prozente weniger. Und wenn jeder Spieler ein paar Prozente weniger gibt, dann
ist es zu wenig.
Ist es zu wenig, ja.
Mhm. Mhm. Sommer 2020. Ein gewisser Gregory Wüttrich kommt als dritter Neuzugang nach Jongoran Stankovic und Sandro Ingolic zu Sturm. Andi Schicker spricht vom wichtigen Puzzlestein, das in der Defensive noch gefehlt hat. Damals hast du einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Mit welchem Gefühl kamst du damals nach Graz und wie schnell haben sich deine Erwartungen erfüllt?
Also ich kam mit einem super Gefühl nach Graz, muss ich sagen. Ich war schon, bevor ich unterschrieben habe, war ich für eine Nacht hier, um mir alles anzuschauen. Habe dann die Gespräche gehabt mit Schicker, mit dem Trainer. Und also ich war wirklich sehr überzeugt, dass wir da was ja, Großes erreichen können. Und ich war auch bereit, diesen Weg mit ihnen zu gehen. Und deshalb, ich glaube jetzt, wenn ich darauf zurückblicke, bin ich wirklich einfach glücklich, dass ich mich dafür entschieden habe.
Mhm. Hättest du dir damals vorstellen können, 3 Jahre in Graz zu verbringen? Oder wie schnell war klar, dass es auch eine längerfristige Station werden könnte?
Ich war erstmal einfach froh, dass ich wieder so zurück in Europa bin oder war.
Aber du warst ja gern eigentlich in Perth, oder? Das hat ja gut funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Aber es war für mich halt einfach ein Jahr, um wieder ja, gesund zu werden, richtig, um wieder Spielpraxis zu bekommen. Und war von Anfang auch klar, ich habe einen Einjahresvertrag dort unterschrieben, dass ich dann wieder in Europa Fuß fassen will. Und da hat erstmal einfach die Freude bewegt, wieder in einer guten Liga hier zu sein. Und habe mir da jetzt noch nicht groß die Gedanken gemacht, wie lange ich jetzt dann in Graz auch bleibe. Mhm.
Da passt das, glaube ich, ganz gut rein. Wie siehst du den Unterschied zwischen Schweizer Liga und österreichischer Liga?
Also vor 5 Jahren hätte ich noch gesagt, dass die Schweizer Liga stärker ist. Mhm. Aber mittlerweile bin ich eigentlich davon überzeugt, dass Österreich die Schweiz überholt hat.
Weil du jetzt in der Liga spielst.
Unter anderem. Nein, ich glaube, man sieht schon nur anhand von, dass einfach mehr österreichische Teams auch europäisch dabei sind oder vertreten sind. Es ist enger. Also es gibt mehr Top-Teams in Österreich. Mhm. In der Schweiz ist die Dominanz momentan einfach zu groß von Young Boys Bern. So der, soll ich sagen, der Gap dazwischen ist sehr groß. Und hier hast du einfach mit Salzburg, mit uns, LASK, Rapid, Austria, mehrere wirklich sehr, sehr starke Teams. Mhm. Und ich finde, das macht so ein bisschen den Unterschied.
Wieso ist Basel eigentlich so zurückgefallen in der Schweiz? Wissen wir das? Weißt du das?
Das frage ich mich auch immer. wo ich hochgekommen bin so in die Kampfmannschaft von Bern, war Basel unantastbar. So, so stark. Die haben Spieler wie ja, Mo Salah, Jadon Shaqiri, Granit Xhaka, alles so richtig, wo jetzt richtige große Karrieren gemacht haben, ausgebildet. Und ich weiß nicht genau, nachdem wir dann mit Young Boys Bern das erste Mal Meister wurden nach 32 Jahren, da konnte Basel dann irgendwie nicht mehr etwas dagegen ausrichten. Mhm. Ich glaube, es sind jetzt zum fünften oder sechsten Mal in Folge Meister geworden werden. Also.
Ja. War eigentlich eine Rückkehr in die Schweiz damals auch ein Thema für dich nach Australien?
Ja, war auch ein Thema. Ich hatte zwei Angebote auch aus der Schweiz, aber ich konnte mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, bei einem anderen Team als den Young Boys Bern zu spielen. Und ich wollte auch einfach was Neues. Ich wollte nicht zurück in die Schweiz und habe mich deshalb dann dagegen entschieden auch. Mhm.
Frage jetzt, Franke, vielleicht an dich, welche Erinnerungen hast du jetzt noch in den Sommer 2020, den Wechsel von Gregory zu Sturm und seine ersten Spiele in Graz?
Chronologisch richtig, kann ich mich erinnern, wie die Meldung gekommen ist, neuer Innenverteidiger. Und also mein Hirn liest für mich manchmal ein bisschen, wie soll ich denn sagen, es legt mich beim Lesen manchmal ein bisschen rein. Und ich habe diesen Namen erblickt und habe mir gedacht, was für ein Name für einen Innenverteidiger, weil ich habe natürlich ein E mir hineingedacht in diesen Nachnamen und dachte mir, der heißt wirklich Wüterich. Und habe ganz laut für mich selbst in mir geklatscht, habe dann gelesen, da ist ja gar kein E drinnen, trotzdem ein Supername. Habe natürlich die Google angeworfen, weil ich hatte keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. War dann kurz verwundert, ob der Historie, hat man dann ein bisschen Leistungsdaten angeschaut und mir gedacht, interessant. Und habe dann Testspiele gesehen und habe mir gedacht, ja, das ist schon cool, weil für die Größe ziemlich schnell, war zumindest mein Eindruck. Ja? Ziemlich Dampf auf den ersten Metern. Und habe daraus geschlossen, wahrscheinlich werden wir deutlich höher stehen, als wir es in den Saisonen davor getan haben mit der letzten Kette, was sich ja dann herausgestellt hat. Okay. Also ich war sehr happy dann, nach der ersten inneren Freude.
Ja, wir kennen uns jetzt schon ewig. Ich weiß, wenn ein Spieler kommt, das ist ein Franke-Spieler oder nicht. Das war in diesem Fall definitiv ein Frank-Wohne-Spieler.
Ja, natürlich.
Ja. Andere nicht.
Das sind immer die hochqualitativen Kaderverstärkungen, sind immer meine Spieler.
Aha, okay. Andi.
Ja, ist mir ganz ähnlich gegangen, vor allem wie ich dann auch die ersten Pflichtspiele gesehen habe. Also trotz dieser veränderten Herangehensweise ans Spiel hat man ja dann schon auch sehr schnell gesehen, dass man sehr sicher steht, einfach auch hinten. Und das, ich habe mir ein paar Medienberichte von den ersten Spielen angeschaut, da war immer relativ deutlich zu lesen, dass ja einfach Sturm mit dem Gregory wahnsinnig viel Sicherheit gewonnen hat in der Defensive und dazu eben noch Stärke im Spielaufbau, die haben davor auch noch nicht unbedingt da war. Also von dem her war das ein sehr guter Start.
Eine Win-Win-Win-Situation, sozusagen. Bevor wir später noch ins Detail gehen, wie und wo hast du dich selbst entwickelt als Spieler und als Mensch auch in den letzten Jahren bei Sturm?
Ja, ich glaube, dass die größte Entwicklung in der Konstanz stattgefunden hat bei mir. Ich glaube, dass ich in Bern noch oft so Schwankungen in meinen Spielen drin gehabt habe. Also habe ich vielleicht mal zwei, drei gute Spiele. Dann kam ein Spiel, was nicht so gut war, zwei Fehler dabei. Und jetzt hier bei Sturm bin ich, glaube ich, über die Jahre zu einem Spieler geworden oder gereift, der, glaube ich, auf einem sehr konstanten Level spielt, was auch auf meiner Position sehr wichtig ist. Mhm. Und ich glaube, dass ist so der größte Fortschritt, den ich eigentlich gemacht habe jetzt in den letzten drei Jahren. Mhm.
Wir haben uns ja heute ein bisschen zusammengesetzt, der Franke und ich, verbunden via Telefon und haben deine Statistiken angeschaut bei Bern und dann auch bei Perth und so weiter. Und jetzt sind wir bei Sturm in drei Jahren auf 104 Spieler mit dem Cup-Spiel, 6 Tore und 6 Assists gekommen. Ein Dauerbrenner, wenn man sich die Einsatzminuten anschaut und vor allem, wenn man das mit der Zeit davor vergleicht. Was bedeuten dir diese Zahlen?
Die bedeuten mir sehr viel. Also das war etwas, was mich in meiner Karriere halt immer wieder zurückgeworfen hat. Und ich glaube, es ist ja auch nicht gerade der normale Weg, wenn du mit 25, glaube ich, nach Australien gehst. Und da war halt schon vieles den Verletzungen geschuldet. Ich war eines der größten Talente in der Schweiz mit 20. Dann kam Kreuzbandriss, Meniskusriss, Sachen dazu, was extrem schwierig war für mich, auch mental. Also das war keine schöne Zeit, sage ich jetzt mal. Dann kämpfst dich wieder zurück, qualifizierst dich für die Champions League und verletzt dich vom ersten Champions League-Spiel gegen Manchester United im Abschlusstraining. Verpasst dadurch von 6 Spielen 5. Und das war sehr schwer und deshalb bedeutet es mir sehr viel, dass jetzt die letzten 3 Jahre wirklich alles so rund lief. Und bin ich auch stolz darauf, dass ich so diesen Turnaround nochmals geschafft habe, auch in meiner Karriere.
Mhm. Jetzt gibt es ja sicher sehr viele denkwürdige Spiele und Aktionen in den letzten 3 Jahren mit Beteiligung von dir. Frage an Frank und Andi: Welche Szene kommt euch aus den 3 Jahren Gregory Wüthrich bei Sturm als erstes in Erinnerung?
Also es gibt eine Szene, an die ich mich sehr gut erinnere, weil es insgesamt ein sehr denkwürdiges Spiel war. Das war das Heimspiel gegen Feyenoord. Und da gab es ein Laufduell samt Tackling von dir, ich glaube, gegen Danilo, der recht schnell unterwegs war und den du dann sauber vom Ball getrennt hast. Und die Aktion ist, glaube ich, fast so viel gefeiert worden wie ein Tor. Ich weiß nicht, welche Erinnerungen du selber noch an die Aktion hast vielleicht. Aber der ist mir sehr in Erinnerung geblieben.
Mhm. War laut.
Mhm.
War sehr laut.
Mhm. Frank, was Spezielles?
Ja, ich habe einen anderen Fanboy-Moment, und zwar 14. November 2022. Weißt du noch, was da war?
Boah.
Du musst es nicht unbedingt wissen, aber jetzt, es könnte sein.
22 ist...
Letzter November.
War es ein Europa-League-Spiel?
Nein, es war ein Montag.
Puh, nein, dann...
Okay, nein. 14. November 2022, Montag, Mitgliederabend in Rabach-Rambach unten. Und eine der denkwürdigen Vertragsverlängerungen ist da bekannt gegeben worden. Wir wussten es, also da hat die Regie der Pressestelle nicht ganz funktioniert, glaube ich, weil wir wussten schon, bevor der Gregi auf die Bühne gegangen ist, dass er verlängert wird. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war oder nicht. Ist aber egal. Wir wussten, dass Gregory Wüthrich verlängert. Das haben alle schon super gefunden. Und dann ist er auf die Bühne hinaufgegangen und ich habe das deshalb denkwürdig gefunden, weil ich kann mich erinnern, du hast dann dort oben ein paar Worte gesprochen und man hatte glaubhaft das Gefühl, dass du da oben stehst und das jetzt wirklich einen coolen Moment findest. Und es hat eben nicht nach Business as usual gewirkt. Der Spieler hat Vertrag verlängert und stellt sich jetzt halt hin und sagt halt irgendwas, sondern es hat ein bisschen anders gewirkt. Und das habe ich einen sehr schönen, also für mich hat es so gewirkt und ist für mich ein sehr schöner und denkwürdiger Moment. Ich weiß nicht, ob ich mich getäuscht habe, aber es hat eben so gewirkt, als ob du den Moment selbst da als recht denkwürdig oder cool empfunden hättest.
Ja, definitiv. Also war schon ein emotionaler Moment, muss ich sagen. Also ich habe mich da schon sehr geehrt gefühlt, auch dass alle Leute aufgestanden sind. Das war extrem schön. Und deshalb glaube ich, ist echt einer der schönsten Momente, die ich hier hatte. Da stimme ich dir zu, aber ich finde, top, dass du das Datum so genau noch weißt. Das
es ist an dem Tag nicht nur dein Vertrag verlängert worden,
genau.
Auch ein anderer. Und darum nicht nur, aber deshalb auch.
Also jetzt haben wir die Lieblingsmomente von dir und von dir. Gregory, gibt es einen Lieblingsmoment jetzt denn, das Cup-Finale vielleicht einmal ausgenommen, oder was ist dir? Gibt es irgendeinen Moment, wo du sagst, hey, nur vielleicht eine Situation, auch vielleicht auch jenseits des Platzes, ist ja egal. Irgendwas, an was du gerne erinnerst in den letzten 3 Jahren?
Es gibt zum Glück viele, viele schöne Momente, aber das Feyenoord-Spiel war schon sehr speziell, muss ich sagen.
Auswärts?
Das auch. Das auch, ja. Nein, das Heimspiel natürlich. Mhm. Diesem Last-Minute-Treffer, da, wenn wir jetzt das Cup-Finale mal außen vor lassen, das war richtig geil.
Cool. 2014 hast du dein Profidebüt gefeiert für Young Boys Bern, davor den Nachwuchs des Clubs durchlaufen. Wie ist dein Traum vom Profi damals gereift? In welchem Alter war klar, okay, ich könnte das schon weit bringen?
Ja, gut, das war, ich sage jetzt mal, immer so ein bisschen im Hinterkopf, weil ich habe die Sportschule besucht und danach habe ich eine Ausbildung angefangen, aber auch eine Sportausbildung. Also in der Schweiz gibt es eine die kaufmännische Ausbildung, aber du kannst so eine Sportlehre machen. Das heißt, du bist anstatt 3 Jahre, bist du 4 Jahre in der Ausbildung, hast dafür die Zeit, in die Trainings zu gehen, etc. Und ich habe mir halt die Möglichkeit immer so ein bisschen offen gelassen, so beide Türen, der berufliche Weg, also sprich Ausbildung, dann mal im Büro arbeiten oder so, das mit dem Fußball. Und wann, ich glaube, so richtig realisiert habe ich es, wo ich dann das erste Mal in die U21-Nationalmannschaft einberufen wurde, wo ich mit den Profis begonnen habe zu trainieren mit 18. Da habe ich mir gedacht, ich bin nah dran und habe dann von da an, ja.
Okay. War ja eigentlich immer klar, dass du Innenverteidiger wirst? Also zu Beginn warst du ja eher ein bisschen mehr im Mittelfeld daheim, oder?
Nein, ich war schon, ich sage jetzt mal, bis 14 habe ich so ein bisschen Mittelfeld und Innenverteidiger gespielt, aber so ab 15 Jahre alt war ich eigentlich nur noch Innenverteidiger. Auch wenn das, glaube ich, bei dieser Transfermarktseite anders steht, dass ich dort manchmal als Sechser noch gespielt habe, aber das war eigentlich nicht der Fall.
Mhm. Young Boys hat gerade in den 2010er Jahren, wir haben vorher schon kurz gesprochen, enormen Aufschwung genommen und ist 2018 nach 32 Jahren wieder Meister geworden unter Adi Hütter. Welche Erinnerungen hast du an die Aufbruchsstimmung damals und natürlich an den Titel 2018?
Ja, nur gute Erinnerungen, und ich muss auch sagen, dass ich viele so Parallelen sehe zur jetzigen Situation, weil damals, eben wie du sagst, nach 32 Jahren der erste Titel, und danach ging es wirklich richtig bergauf mit Young Boys Bern, und hier ist es ja ähnlich. Also ich glaube, bevor ich gekommen bin, war Sturm auf dem 6. Platz. Und dann wurde es 3. Platz, 2. Jetzt haben wir einen Pokalsieg geholt. Und ich glaube schon, dass auch hier so in den nächsten 5 Jahren richtig, richtig gute Sachen auch entstehen können weiterhin.
Also das heißt, du siehst da gewisse Parallele zu Young Boys Bern, die jetzt 6-mal Meister geworden sind, oder 5-mal?
Genau.
Schöne Aussicht.
Hätten wir das geklärt, Andi, oder?
Passt.
Wie würdest du dich selbst als Spieler charakterisieren? Was macht dein Spiel als Innenverteidiger aus?
Ich glaube, ich habe eine gute Ausstrahlung auf dem Platz, also sprich so, ich probiere ein bisschen Ruhe auszustrahlen, also die sich dann auch aufs Team überträgt oder auf meine Nebenspieler. Mhm. Ich bin am Ball, glaube ich, sehr sicher, also spiel einfach, aber auch gute Bälle, und dann natürlich auch die Schnelligkeit, die mich, glaube ich, auch auszeichnet, cool. Was in unserem Spiel halt schon auch wichtig ist, weil es richtig sagte, wir stehen sehr hoch mit dem Pressing, und dann ist es schon gut, wenn die letzte Linie auch Spiele hat, was ein Laufduell auch gewinnen kann, auch gegen schnelle Stürmer.
Mhm. Mhm. Frank, welche Fähigkeiten hat Gregory ins Sturmspiel gebracht, die vorher vielleicht nicht so da waren?
Ja, aber also wie er selbst schon gesagt hat, er strahlt Ruhe aus, und damit hat unser Innenschweizer den davor agierenden Innengriechen recht schnell vergessen gemacht, weil ich habe ihn zwar gern gehabt in Tasos Avlonitis, was ich nicht so gern gehabt habe, ist, dass unter Druck hat er halt sichtbar oft einmal die Nerven geschmissen, der Tasos, und das Gefühl hat man bei Gregory Wüthrich halt nicht. Also der kann halt angepresst werden, findet immer eine trockene, meistens sehr saubere Lösung. Sehr konsequent, wenn es konsequent sein muss. Lufthoheit haben wir, glaube ich, also sieht man statistisch, dass wir da einen großen Vorteil haben. Und was ich halt sehr, sehr mag, ist sind die Aufbaupässe aus der letzten Linie, weil das ist was wir definitiv vorher gar nicht hatten. Da war unser Rezept, der Ball geht nach außen, und dann stellen wir uns nahe dem Außenverteidiger, und wenn der den Ball verliert, müssen wir Druck machen, und sonst haben wir als Innenverteidiger keine Aufbaurolle. Das hat sich jetzt massiv geändert, und wir haben auch die Positionen in der Innenverteidigung, diese Bälle zu spielen mit dem nötigen Tempo, mit der nötigen Präzision, in den Fuß hinein, damit sich
die Mittelfeldreihe, wenn Platz ist, aufdrehen kann, mit dem Ball sich bewegen kann. Da ist auch Konsistenz in diesen Bällen, die kommen immer mit einem guten Tempo und immer mit einer guten Präzision. Und das ist ein Aspekt, den wir vorher einfach nicht hatten. Das war immer jeder Ball, der vorher ins Zentrum reingespielt worden ist, also unsere Innenverteidigung, war ein bisschen ein Risikoball. Mhm. Und diesen Zitterer habe ich jetzt, wenn ich zuschaue, nicht mehr. Mhm. Also manchmal ist knapp, aber das ist dem Spiel geschuldet. Und das ist eine Qualität, die wir vorher in der letzten Reihe einfach nicht gehabt haben.
Mhm. Andi, was hinzuzufügen noch? Das war sehr ausführlich.
Das war ja gar nichts hinzuzufügen.
Mhm. Mhm, passt schon. Taktikfrage nochmal an Frank. Wie hat sich das Sturmabwehrspiel und der Ilzer generell deiner Meinung nach entwickelt? Und dann auch weiter an dich, wie beurteilst du das?
Naja, wir, abgesehen davon, dass wir wesentlich höher stehen, weil die ganze Mannschaft, also weil wir uns jetzt zu einer echten Pressing-Truppe entwickelt haben, vorher haben wir halt situativ gepresst, was etwas ist, was ich schwierig finde, also aus der Positionierung und aus der Grundordnung, aus der wir davor situativ gepresst haben, habe ich das immer ein bisschen seltsam gefunden und situativ zu pressen, braucht halt von der ganzen Mannschaft halt noch mehr Verständnis für die Situation, als wenn du das quasi als kollektives Dauerverhalten etablierst. Und wir verteidigen halt jetzt grundsätzlich stark nach vorne. Ne? Und das haben wir halt vorher nicht so. Also wir wollten es, haben uns aber 2 Jahre dadurch ausgezeichnet, dass wir eigentlich immer zu spät gekommen sind. Und das hat sich jetzt durch halt viele Kniffe von Chris Ilzer verändert. Und jetzt haben wir auch die Typen, die, glaube ich, gern nach vorne verteidigen, weil ich glaube, das muss man auch können. Jetzt darf ich wieder diesen Heiko-Vogel-Begriff bemühen, das defensive Gewissen. Ein Spieler mit sehr viel defensivem Gewissen tut sich wahrscheinlich etwas schwerer, nach vorne zu verteidigen, weil du natürlich am Anfang immer in dieses Risiko gehst, dass du ja dieses Druck machen, dieses Duell ja trotzdem auch noch verlieren könntest und dann geht hinter dir der Raum auf. Und das musst du halt im Kopf zuerst mal schaffen und dann musst du es halt auch grundsätzlich können, an diesen letzten Pressing-Schritt hinein machen, knapp genug an den Ball, an den Gegner. Und die Qualitäten sind jetzt alle da und ich glaube, da hat sich vor allem unser Defensivspiel stark verändert, aber eben nicht nur in der letzten Reihe, sondern eben bis ganz nach vorne. Mhm.
Kannst du das unterschreiben?
Tja, definitiv. Also unglaublich gut eigentlich zusammengefasst. Also ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da noch ergänzen soll. Vielleicht, dass auch das Spiel einfach sehr geradlinig wurde unter Christian Elzer. Also, wir probieren eigentlich so schnell als möglich in die gegnerische Hälfte zu kommen, in die letzte Zone, um ihre Verteidigung vor Probleme zu stellen. Er mag es nicht, wenn wir 3-4 Mal, sage ich jetzt, hinten den Ball einfach zirkulieren lassen, also vom einen Außenverteidiger zum anderen wieder zurück. Also wir probieren schon sehr geradlinig nach vorne zu spielen.
Geradlinig zu spielen, ist das einfach oder ist geradlinig zu spielen schwerer?
Es ist nicht einfach, weil der einfache Weg ist, wenn du immer nur Querpässe spielst. Mhm. Die Pässe zwischen den Linien durch, das ist eigentlich das Schwierige. Aber das üben wir halt täglich und deshalb, glaube ich, funktioniert es auch so gut. Mhm.
Du hast in einigen Interviews die beiden Boateng-Brüder, Jerome und Kevin Prinz, als deine Vorbilder genannt. Was hast du dir eigentlich von ihnen abschauen können?
Ja, ich habe das mal gesagt, aber wenn ich so drüber nachdenke...
Was ein Blödsinn.
Nein, nicht ein Blödsinn. Es war einfach, vor allem in meiner Jugend, also wo ich noch in der Jugendakademie war, da hast du halt diese Vorbilder, schaust dir viele Videos von ihnen an. Aber mittlerweile gibt es eigentlich keinen Spieler mehr, wo ich jetzt sage, oh, das ist mein absolutes Vorbild oder so. Mhm. Glaube ich, was ich halt einfach bei ihnen mochte, ist so... der Fan von Prince Boateng, so ein bisschen sein Kampfgeist, was er am Tag legt. Also, dass er mich immer ziemlich imponiert, muss ich sagen. Und dann vielleicht noch ein bisschen die Verbindung, dass sie auch ihr Vater aus Ghana stammt, so wie bei mir. Mhm. Das war es, glaube ich.
Mhm. So generell, welche Personen haben dich auf deinen Weg zum Profi geprägt?
Also was ich sagen muss, ist, dass meine Mutter eigentlich mein größter Support war. Ich bin ja mit ihr aufgewachsen. Sie war eine alleinerziehende Mutter, seit ich 4-5 Jahre alt bin. Und sie hat mich, wo ich ganz jung war, immer war sehr am Arbeiten. Dann hat sie mich aber am Abend noch ins Training gefahren mit dem Bus und alles. Sie hat schon sehr, sehr viel getan. Und ja, das, da bin ich ihr sehr dankbar, muss ich sagen.
Wir haben jetzt einen kurzen, knackigen Fragenblock zusammengestellt mit der Überschrift Was kann man lernen von? Wir möchten dir jetzt ein paar Fragen zu deinen Mitspielern stellen und zwar in Bezug darauf, was man von ihnen lernen kann. Ready?
Ja.
Probieren wir es. Was kann man lernen von Jörg Siemhandl?
Finanzen.
Ist aus.
Wir können die Sendung beenden, das ist wunderbar. Was kann man von Yusuf Gazibegovic lernen?
Wow. Ihr habt die richtigen ausgesucht. Von Yusuf Gazibegovic. Er ist sehr ordentlich. Yusuf, er ist sehr, sehr ordentlich. Er hat da ein bisschen so ein paar Ticks.
Das sagt der Schweizer.
Ja, also wenn er in die Kabine kommt, in seinem Spind, sagt man, ja, das ist alles zusammengelegt, bis aufs kleinste Teil perfekt, weil er hat diesen Tick, dass alles so genau an seinem Platz
ist. Wie Nadal bei Tennis.
Ja, genau. Ich glaube das. Und natürlich sein Schmäh, wie er sagt. Der, okay. Ja, sehr, okay. Sehr lustig. Ja.
Was kann man lernen von David Schneck? Schneck-Attack.
Pokern.
Pokern. Was kann man lernen von Ivan Ljubic?
Wie man sich gesund ernährt.
Okay. Was kann man von Tommy Horvath lernen?
Ein paar Schimpfwörter auf Slowenisch.
Ja, kann man vielleicht auch mal brauchen, das weiß man nicht.
Wenn ihr fußballspezifisch antworten wollt, müsst ihr sagen.
Das ist perfekt. Du antwortest, dass du antworten willst.
Was kann man von Manny Zakaria lernen?
Bei ihm muss ich Fußball schon sagen. Der hat unglaublich guten Schuss. Ich glaube, da kann sich einige Spiele eine Scheibe von abschneiden. Schuss, Technik. Super.
Cool. Und letzte, was kann man von Alvian Ayeti lernen?
Von Albi? Ah, von Albi Witze, muss ich sagen. Der ist so lustig. Also er hat echt viel in die Mannschaft gebracht. Also super Stimmung, muss ich sagen. Ne? Also er ist einer, der kann unterhalten. Mhm. Also das sind wir oft, keine Ahnung, beim Frühstücken oder so. Er, 6-7 Spieler, die einfach zuhören und
super.
Ihm einfach zuhören und was er so zu erzählen hat. Also sehr, sehr guter Typ.
Da muss ich wieder an die Cup-Feier denken, weil er hat ja, glaube ich, 4 Tage freigefordert am Hauptplatz.
Genau.
Was ist dann, nicht ganz aufgegangen.
Was dann die Löwen- oder Katzen-Aussage vom Gesicht.
Nein, das war bei Mega, muss ich dazu sagen.
War es ein Mega?
Das war
ein Mega. Ah, okay. Ja. Ich dachte, das war
Albi. Ja, gedacht, der Albi war das. Okay. Okay.
Na, der hat sein Tor gemacht gegen die Austria. Da haben sie ihm gesagt: Löwe, Löwe.
Ja. Was schnell aufgefallen ist in Graz, du bist schnell zum Anführer geworden in der Defensive, ein echter Leader. Das hat Christian Ilze in seiner Rolle als Hobbyreporter in der Katakomben des Klagenfurter Stadions nach dem Cupfinale noch einmal besonders betont. Warum ist das so und was macht deiner Meinung nach einen guten Leader aus?
Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin ein bisschen in diese Rolle auch so reingerutscht, glaube ich, einfach so wegen der Art und Weise, wie ich halt einfach bin. Ich glaube, ich mag es sehr, meine Mitspieler zu fordern, aber auch zu unterstützen, also auf und neben dem Platz. Und ich bin auch ein Typ, der, wenn jetzt mal, sagen wir, was nicht so läuft, das dann auch, ja, lautstark mal anspricht. Mhm. Und ja, glaub, so deshalb wahrscheinlich.
Okay. Frank, braucht jede Abwehrreihe jetzt immer zwangsläufig einen Chef, deiner Meinung nach?
Chef? Ich glaube, dass es nicht schadet, wenn in jeder Linie einer ist, der in der komplizierten Situation vorausgeht und ein bisschen sagt, wo es lang geht. Also zumindest auch meine Fußballerfahrung hat mir das gelehrt, dass es schon hilft. Und gerade in der Defensive glaube ich schon, dass es nicht ganz falsch ist, wenn einer sozusagen kommandomäßig den Hut auf hat. Weil wenn da zwei gleichberechtigt sind, die dann vielleicht in einer Situation zwei unterschiedliche Meinungen haben, das könnte schwierig werden. Und darum glaube ich, ist es nicht ganz schlecht, wenn da so immer einer quasi die Orientierungsperson für den Rest in der Defensive ist. Ich könnte mir ja vorstellen, dass unter anderem das und das mangelnde Tempo auch dafür gesorgt hat, dass der Jungorin Stankovic die Linie nach vorne gerutscht ist. Aber das ist nur meine Mutmaßung, ist vielleicht auch falsch.
Mhm. Dem noch was hinzuzufügen, Andi?
Na, also ich glaube generell, was wir dann noch besprechen, die Kommunikation ist da halt der Schlüssel. Also sicher hilft es natürlich, wenn es da einen gibt, der das Kommando übernimmt oder von seinem Naturell aus daher irgendwie die Richtung vorgibt. Aber natürlich muss man sich einfach in den Trainings und dann vor allem natürlich auch in den Spielen einfach auf einer kommunikativen Ebene immer einig sein. Ja. Das ist das Wichtigste.
Mhm. Kommunikation ist oft der Schlüssel, hast du gesagt. Wie würdest du da deine direkten Mitspieler und dich beurteilen und deine Innenverteidigerkollegen Affengruber, Geihofer, Borkovic, was macht sie aus?
Also ich soll sie bewerten, wie ich sie als Fußballer finde oder wie?
Ja, auch vielleicht kommunikativ, wie das abläuft zwischen euch.
In einem Spiel?
Mhm.
Ja gut, das ist einfach, das sind so die Basics, wenn ich sehe, oder wenn, ich sage jetzt mal Affi als Beispiel, wenn ich sehe, dass ein Stürmer in seinem Rücken ist, dass man da Bescheid gibt, rüberruft, ey, pass auf, einer ist noch hinter dir, oder wenn der Ball nach vorne geht, dass wir alle gemeinsam rausrücken, dann braucht es jemand, der das Kommando gibt, dass wir nicht hinten stehen bleiben. All diese Sachen und diese Kommunikation ist halt schon sehr, sehr wichtig. Und da, glaube ich, sieht man aber auch, dass wir sehr eingespielt sind. Also da sind wir alle ziemlich auf einer Wellenlänge, was für uns Viererkette natürlich, ja, manchmal über Gegentor oder halt, dass man kein Tor bekommt, entscheiden kann.
Mhm. Ein wichtiger Mitspieler für den Innenverteidiger ist ja auch der Torhüter. Die Einzelposition hat sich im Winter verändert, was auch nicht so oft jetzt vorkommt in einem eingespielten Team, aber es hat funktioniert. Was hat sich aus deiner Warte aus verändert durch den Wechsel von Jörg zu Arthur im Sturmtor?
Ja, ich glaube, das war eine Situation, die halt ja, im Fußball manchmal so vorkommen kann. Ich glaube, dass alle Seiten eigentlich sehr, sage ich jetzt mal, professionell damit umgegangen sind. Also sowohl Jörg als auch Arthur, der gekommen ist und, glaube ich, von Anfang an so eine gewisse Ruhe auch ausgestrahlt hat. Ich meine, er hat im ersten Spiel gegen Salzburg hat er einen Fehlgriff gehabt, aber er hat sich nichts anmerken lassen, hat einfach sein Ding weiter durchgezogen und, glaube ich, spielt seit dem Spiel eigentlich fehlerfrei. Und Jörg ist trotzdem im Training, gibt er Vollgas, pusht weiterhin die Spieler und deshalb, glaube ich, ist es jetzt auch so reibungslos dann auch verlaufen. Also.
Mhm. Frank, was hat sich im Sturmspiel durch diese Personaländerung verändert? Oder vielleicht wollen wir mit Andi das mal anfangen?
Ja, ich glaube, es hat ja viele Gründe gegeben, warum er den Wechsel vollzogen hat. Was schon augenscheinlich ist, dass Arthur Okonkwo beim Herausspielen stark ist am Fuß. Seine Körpergröße ist oft thematisiert worden beim Wechsel. Auch das hat er schon unter Beweis stellen können, dass er das schafft. Und es hat natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial gegeben in dieser Rochade im Winter. Aber ich glaube, spätestens ab Spiel 2 oder 3, weiß ich nicht, ist es mir nicht mehr so vorgekommen, als ob das nur ein ganz großes Thema ist. Und in den letzten Spielen hat es schon eindeutig bewiesen, was für ein Talent er ist auf der Torhüterposition. Also,
nein, ich glaube, es war ja kein Konflikt, der auf einer Basis der mangelnden Qualität.
Überhaupt nicht. Nein, aber.
Es ist ja eher ein Fan-Thema
genau,
gewesen.
Genau, das habe ich auch gemacht.
Beliebter also, Jörg Siemhandl.
Genau, natürlich. Ja, genau. Mit seiner Erfahrung, mit seinen vielen Spielen bei Sturm, hat natürlich ein gewisses Standing gehabt und das hat es vielleicht auch sogar nochmal schwieriger gemacht für einen jungen Torhüter wie den Arthur Okonkwo. Und dafür macht er seine Sache wirklich sehr gut.
Mhm. Der Asa macht er die Sache sehr gut.
Ja, ich finde schon, also wenn ich drauf schaue, habe ich das Gefühl, wobei, kann ich mich auch täuschen, ich habe das Gefühl, dass wir bei defensiven Standards anders agieren, aufgrund der veränderten Reichweite, die wir jetzt auf der Einser-Position haben. Also für mich schaut es zumindest von der Zuordnung ein bisschen anders aus. Weiß nicht, ob das geplant ist oder sich ergibt, aber zumindest wirkt es auf mich so. Was definitiv anders ist, ist, wir bauen hinten raus breiter auf. Also jetzt bin ich nicht der größte Verfechter, wenn man hinten so breit aufbaut, aber das ist im Chris Ilzer wurscht, wie ich weiß. Aber das geht natürlich, weil Arthur auf rechts wie auf links ziemlich Tempo in seinen Pässen hat und die kommen auch wirklich mit gutem Dampf draußen auf der Linie an. Somit kannst du sehr, sehr breit stehen, die verhungern nicht, also zumindest ist bisher nicht passiert, sagen wir so. Und da war der Jörg auf einer Seite schon ein bisschen bekannt dafür, dass er da nicht so gern mit Dampf rausgespielt hat. Also da ist schon ein großer Unterschied. Das gibt dir einfach eine Möglichkeit und der Gegner muss sich halt darauf einstellen, dass das vom Torwart rechts wie links mit ziemlicher Qualität weggeht. Das ist ein großer Unterschied. Die Reichweite, habe ich schon gesagt, ist ein Unterschied. Und das, was Gregory mit einer unglaublichen Ruhe beschreibt, also wenn man recht nervös ist als Fan im Spiel, findet man es hin und wieder schon ein bisschen stoisch. Da würde man sich hin und wieder ein bisschen Erregung manchmal erhoffen, aber das gehört wahrscheinlich zu seinem Spiel und macht dann seine Abgeklärtheit auch aus. Ist auch in Ordnung. Also kurz, ja, ich finde, er macht die Sache gut. Mhm. Man muss eigentlich auch eins dazu sagen, ich habe vor dem Cup kurz auf die Statistik geschaut, er kriegt halt auch statistisch gesehen durch das, was die Mannschaft davor tut, ein bisschen weniger auf die Kiste als manch anderer, das muss man auch dazu sagen. Also das darf man nicht weglassen, wenn man die Position Arthur Okonkwo bespricht. Er kriegt statistisch gesehen ein bisschen weniger auf die Hütte. Mhm. Das hat unter anderem mit so Herrschaften wie dem großen Schweizer hier zu tun.
Also jetzt vielleicht mit dir, aber ich möchte es an alle, das ist praktisch das Thema, was du jetzt angeschnitten hast. Sturm hat es gleich im ersten Jahr unter Ilzer geschafft, die Defensive zu stabilisieren. 2020/21 die drittwenigsten Gegentore der Liga. 2022 waren das dann ein bisschen mehr und in dieser Saison bislang nur 23. So wenige wie schon lange nicht mehr. Wie ist das in Summe so gut gelungen?
Ja, ich glaube einfach durch die Entwicklung in den 3 Jahren. Weil man kann es schwierig, man hat natürlich gewisse Spieler, die das ausmachen in der Defensive, aber ich glaube einfach, dass dieses Konstrukt, diese Mannschaft, diese Einheit über die 3 Jahre einfach gewachsen ist und deswegen sie so weit verbessert. Ich kann mir jetzt nicht mehr genau erinnern, warum wir in dem letzten Jahr waren es dann doch um einige mehr als 2021. Aber ja, in Summe hat man dann einfach noch einen weiteren Schritt gemacht und das ist die logische Konsequenz daraus, ja.
Siehst du das ähnlich?
Ja, schon. Ich glaube, es ist nicht nur, weil wir jetzt stark sind mit der letzten Linie. Bei uns beginnt es einfach wirklich schon vorne. Mhm. Also mit diesem Pressing. Es gibt Spiele, da haben wir in einem Spiel gar nicht so viel zu verteidigen am eigenen Strafraum, weil wir einfach das Pressing so konsequent durchziehen. Also es ist schon so, dass wenn du bei Sturm Graz spielst, dass du sehr, sehr viel laufen können musst, vor allem bei uns als Stürmer oder auch im Mittelfeld. Und es genauso sucht ja Andreas Schick auch die Spieler nach diesem Profil. Spieler, die laufstark sind und wir trainieren sehr laufintensiv auch. Und das nimmt dann oftmals schon auch viel Arbeit ab, uns Verteidiger. Und dann hast vor uns noch Jon Goran Stankovic, der halt extrem viele Bälle schon abfängt, viele Kopfballduelle auch gewinnt. Und deshalb ist es eigentlich eine gute Teamleistung, sage ich jetzt mal. Und wenn dann jemand durchkommt, dann sind wir hinten da. Mhm.
Frank, weiß nicht, welcher Bundesliga-Trainer war das, der nach einem Sturmsieg gesagt hat, dass die, auch wenn er Chancen vergibt vorne, also was ein Emanuel Emega an Laufarbeit leistet.
Das war kein Trainer, das war der Reinhold Ramftl vom LASK.
Ah, okay. Mhm. Das war der Reinhold
Ramftl. War der Reinhold Ramftl, der das im Interview angesprochen hat, dass sie darauf vorbereitet worden sind, aber dass, wenn man es dann live erlebt, das schon nochmal ein bisschen lästiger ist. Und das ist ja, wenn du die Daten anschaust, unsere vorderste Reihe läuft halt nicht nur viel, sondern halt sehr viel in einem extrem hohen Durchschnittstempo. Ja? Und bis sie halt ausgewechselt werden, und das macht natürlich wahnsinnig viel aus. Erstens lenken sie durch die Bewegung immer das Pressing. Du weißt hinten, wo kann der Ball hingehen, da kann nicht mehr die Riesenüberraschung entstehen. Du bist als ganze Mannschaft vorbereitet. Das ist für uns für die Raute halt auch wichtig, weil wir halt so wahnsinnig auf die Seite schieben, deshalb müssen wir es auf die Seite lenken, sonst funktioniert unser Pressing in der Mitte nicht. Und da leisten unsere Spitzen allen voran, wenn man die Laufdaten anschaut, Emanuel Emega schon wahnsinnig viel Arbeit. Das sei vor allem denen ins Stammbuch geschrieben, die sich dann immer darüber aufregen, dass er hin und wieder leichtfertig einen Sitzer auslässt. Mag schon sein, das wird noch besser werden, aber das, was da vorne halt auch arbeitet und ganz vorne schon dafür sorgt, dass Aufbau beim Gegner nicht entstehen kann, das schlägt sich dann sozusagen auch auf der wunderbaren Tordifferenz, die wir haben, zu Buche. Das muss man schon auch mal ganz klar ansprechen. Mhm.
Wie erlebst du Chris Ilze als Trainer?
Also ich muss sagen, jetzt ohne irgendwie da Schleim zu wollen oder so, für mich ist er bis jetzt in meiner Karriere der beste Trainer, den ich hatte. Und ich hatte auch Adi Hütter als Trainer, was eine unglaubliche Karriere auch gemacht hat, auch ein sehr, sehr guter Trainer. Und der Chris Ilze war damals bei Young Boys Bern auch hospitieren unter Adi. Aber er ist ein Trainer, wo dir menschlich auch weiterhilft. Er ist ja zum richtigen Zeitpunkt auch mal nahe. Kannst du auch mal über private Sachen mit ihm reden. Und er würde es auch nie zulassen, dass wir jetzt, wenn wir so erfolgreich spielen, dass irgendein ein Spieler von uns dann arrogant wird oder es alles zu locker nimmt. Also er ist schon einer, der wirklich diese Tugenden, was glaube ich auch Sturm Graz auszeichnen, so vermittelt.
Also wenn ein Spieler mit Zigarre herumlaufen würde, das würde er nicht akzeptieren, längerfristig.
Das Gute an ihm ist, zum richtigen Zeitpunkt sagt er auch, feiert, gebt Gas. Also es kommt halt einfach immer auf den Zeitpunkt auch drauf an.
Glaubst du, bleibt Ilzer?
Das müsst ihr ihn fragen.
Das werden wir machen. Das werden wir machen. Wir liegen sehr gut in der Zeit, wir schaffen das alles pünktlich.
Pünktlich in Bezug worauf?
Ja, auf eine Spielzeit.
Achso, okay, gut, passt.
Verletzungen, haben wir schon angeschnitten vorher, gehören ja zu einem Fußballerleben dazu, auch zu deinem. Du hattest eine Phase, in der dein Team zwar erfolgreich war, du aber selber passieren musstest. 2016 warst du unter Adi Hütter bei Young Boys Bern in Topform, du hast vorher schon angeschnitten, wo du dann einfach mehrere Spiele pausieren musstest. Kreuzbandriss, OP, lange Pause. 2018 folgte dann unmittelbar vor dem Auftritt in der Champions League eben das angesprochene Adduktorenproblem und wieder eine Pause. Wie erinnerst du dich daran und hat dich das jetzt im Nachhinein, hat dich das stärker gemacht, diese Erfahrung, dass du aus einer Verletzung auch wieder schnell rauskommen kannst? Weil zum Beispiel hattest du jetzt im Frühjahr auch eine Verletzung, wo man gesagt hat, oh, der Gregory wird länger fehlen und du warst dann relativ schnell wieder fit.
Ja, es hat mich schon stärker gemacht, aber ich muss schon sagen, dass dieser Schmerz doch irgendwo immer noch drin ist. Also es ist schon etwas, was man...
Das Versäumnis.
Genau. Mhm. Also es ist schon etwas, was man, ich sage jetzt mal, probiert, positive Dinge rauszuziehen, aber auch etwas, was mir immer negative in mir drin bleiben wird. Weil ich denke, dass ich doch auch eine andere Karriere hätte machen können, hätte ich in Bern diese Verletzung nicht gehabt. Hätte ich 6 Champions League Spiele auf dem Buckel, weil ich war da auch wirklich in einer sehr guten Form, war Stammspieler. Aber ich sag, im Leben kommt immer alles zurück und man kann die Zeit auch nicht zurückdrehen. Und ich wäre wahrscheinlich sonst nie in Australien gewesen. Und das ist auch ein Erlebnis trotzdem, was mir niemand nehmen kann. Vielleicht wäre ich nicht bei Sturm Graz gewesen und ich habe hier so viele tolle Menschen kennengelernt. Deshalb bin ich ein doch sehr positiver Mensch auch. Und zu der Verletzung, wo ich jetzt hatte, ich glaube einfach, dass ich meinen Körper schon sehr gut einschätzen kann jetzt oder kenne und weiß, wann, wenn ich vielleicht mal leicht was spüre, kann ich es einschätzen, wie schlimm ist es. Also kann ich drüber gehen über diesen Schmerz oder muss ich jetzt aufhören? Und das ist schon etwas, was ich da, ja, aus diesen Verletzungen, die ich hatte, auch gelernt habe, glaube ich.
Das haben wir in der Darinka-Folge auch gehört, zwar off-air, als die Mikros aus waren. Okay. Haben wir auch kurz über deine gerade davor passierte Verletzung nach dem Salzburg-Spiel, also im Spiel darauf, gesprochen. Und sie hat gesagt, naja, sie macht sich da keine großen Gedanken, weil sie gesagt hat, der Greggy hat ein sehr gutes Gefühl für den eigenen Körper und weiß schon, was geht und was nicht geht. Und sie hat gesagt, das ist auch, weil wir sie gefragt haben, was du jetzt dann essen und trinken wirst. Ne? Und sie hat gesagt, naja, da hat er ein sehr gutes Gefühl dafür und gäbe es andere, wo sie sich mehr Gedanken machen würde als über dich.
Zudem gibt es ja die Möglichkeit auf die Champions League, ja. Vielleicht.
Definitiv, ja.
Bald. Also, ja. Wer weiß.
Der einzige Grund, warum Gregory Wüterich nicht der Spieler mit den allermeisten Einsatzminuten ist, sind zwei Verletzungspausen in dieser Saison. Im Februar ist zuerst ein Adduktorenproblem, dann eine Verletzung an der Wade. Vor allem bei der zweiten Verletzung klang es eben zunächst so, dass es eine längere Sache werden könnte. Jetzt hast du schon gesagt, warum das jetzt vielleicht nicht so ganz der Fall war. Welchen Anteil deiner Meinung nach hat jetzt die medizinische, die physiologische Abteilung in Graz an dem, dass du dich eben so schnell aus dem herausentwickelst? Also über das Mentale und so haben wir schon gesprochen.
Mhm. Also erstmal, ich hätte gern diesen Titel verteidigt, dass ich die meisten Spielminuten habe. Weil ich glaube, letzte Saison hatte ich die meisten Spielminuten der Mannschaft. Hat jetzt leider oder wird jetzt leider nicht funktionieren. Mhm. Aber klar hat die medizinische Abteilung auch großen Einfluss darauf, dass ich so schnell zurück war. Mhm. Wir haben echt ein gutes Reha-Programm gehabt. Mhm. Ich war dann auch noch zweimal in Salzburg unten für ein paar Tage bei einem Spezialisten, der mir auch einiges weitergeholfen hat. Und deshalb war ich, glaube ich, einiges schneller zurück, als geplant war. Und klar hat mir auch noch die Länderspielpause geholfen, dass ich dann nur, glaube ich, effektiv zwei oder drei Spiele verpasst habe. Mhm.
Andi, du verfolgst den Sturm schon ein paar Jahre länger. Wird sich das von der Physio, deiner Meinung nach, wird sich das Ganze entwickelt bei Sturm? Hast du da den Eindruck, dass das wirklich massiv besser geworden ist in der Professionalität und ein Drum und Dran?
Gut, es liegt mir jetzt fern, da irgendwelche medizinischen Aussagen zu treffen, weil das steht mir nicht zu, aber was schon auffällt und das zieht ja
durch den ganzen, die Außenansicht haben.
Das zieht ja durch den ganzen Verein, dass halt auch das Team ums Team gewachsen ist in den letzten Jahren und das betrifft halt dann auch den Physiobereich oder den Ernährungsbereich und natürlich ja, trägt das auch Früchte und so tragen diese Damen und Herren ihren Teil dazu bei, dass Spieler schneller zurückkommen und dass die Mannschaft erfolgreicher ist. Und da hat sich schon einiges getan, ja, natürlich auch in dem Bereich.
Mhm. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Punkt. Wir haben das genannt, ein Team, ein Ziel, welche Zukunft? Man hat den Eindruck, das Team ist in den letzten 3 Jahren wirklich ein verschworener Haufen geworden. Wahrscheinlich seid ihr mega zerstritten alle miteinander und wir wissen das alles nicht.
Extrem, ja.
Der Erfolg schweißt natürlich zusammen. Woran liegt das?
Sicherlich ist der Erfolg ein Punkt. Mhm. Aber ich glaube auch, dass wir eine gute Mischung haben, was das Alter betrifft in der Mannschaft. Also wir haben viele junge Spieler, aber dann auch, ich sage jetzt mal, 4, 5 ältere Spieler. Ich glaube, ich tue mich damit einbeziehen mit meinen 28. Mhm. Und dann hast du halt einfach diese junge Frische und ein paar Ältere, die vielleicht ein bisschen Erfahrung dazu geben. Und die Stimmung ist wirklich sehr, sehr gut im Team. Und das hilft natürlich dann auch auf dem Platz, wenn mal bisschen ein schwierigeres Spiel ist, dass man sich dann zusammen aufraffen kann und das Spiel noch drehen kann. Mhm.
Frank, von der Außenbetrachtung, was würdest du sagen? Wie wirkt das von außen? Warum das so ist?
Von außen das zu analysieren ist immer gefährlich. Das, was der Gregi gesagt hat, würde ich auch glauben. Ich glaube, man hat einfach einen guten Mix an Charakteren auch zusammengestellt, habe ich das Gefühl. Also man hätte nicht das Gefühl, dass da irgend so ein klassischer Stinkstiefel in der Truppe drinnen herumrennt, der, wenn ihm was nicht passt, irgendwie 3, 4 andere ansteckt. Gerüchten zufolge haben wir solche ja gehabt in der Vergangenheit. Das scheint diesmal nicht mehr der Fall zu sein. Ich glaube, dass das schon mal sehr viel ausmacht. Der Erfolg hilft, glaube ich, auch. Und was ich schon auch glaube, das, was du gerade vorher gesagt hast, was unter anderem auch in der medizinischen Betreuung ausufert, dieses Team ums Team. Ich glaube, das macht schon auch verhältnismäßig viel aus, wenn du halt einfach für wirklich alle Themen als Profifußballer sinnvolle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner hast. Ich glaube, das sorgt auch dafür, dass man sich bei einem Verein und in einem Team, in einem Gefüge auch wohl fühlt und gut umsorgt fühlt. Und dann ist man, glaube ich, auch in Summe wenn der Erfolg dann auch noch passt, in einer sehr guten Stimmung und dann funktioniert so ein Gefüge vielleicht auch einfacher. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Mhm.
ist natürlich, was jetzt den Kader betrifft, natürlich auch nochmal ein zusätzliches Lob für Andi Schicker, weil wenn man auch bei den Spielern, die jetzt nicht ganz jung waren, wie man sie geholt hat, wie es der Gregory einer war oder der Jongoren Stankovic einer war, offensichtlich was gesehen hat in ihnen, dass man, dass er vielleicht schon gedacht hat, okay, das sind vielleicht welche, die länger bleiben könnten oder auch bleiben mögen. Und das ist ja alles super aufgegangen und deswegen ja, war auch da in der Charakterfindung der Mannschaft, da ist da sehr viel gelungen.
Wir haben heute schon ein bisschen über die Buntheit des Kaders gesprochen, generell. Also das bei Sturm schon auffällt, dass das jetzt in seiner Vielfalt altersschichtmäßig und aus verschiedenen Nationen, verschiedener Herkunft, Ethnien, dass das jetzt schon eine extrem bunte Gruppe ist, die aber von außen betrachtet eben wunderbar zusammenwirkt. Also das merkt man von außen, dass das einfach klappt. Und wenn wir das mit anderen Vereinen in Österreich verglichen, wo das vielleicht jetzt gar nicht so sich so liest oder so, ja. Also das ist uns nur aufgefallen, irgendwie, wie wir das Ganze die Kader durch besprochen haben.
Genau.
Das Trainerteam ist mit den Spielern ja immer auf Augenhöhe unterwegs. Hat es den Anschein zumindest, auch wenn es emotional wird, Stichwort Honigdachs, wie viel hast du von seiner Cup-Ansprache eigentlich verstanden?
Alles.
Wirklich?
Ja, seit ich bin jetzt auch schon das dritte Jahr in Graz, also ich kenne die Ausdrücke, oder den Dialekt, von dem habe ich eigentlich alles verstanden.
Okay, sehr gut. Der Brian, der Scherer auch?
Das glaube ich eher wenig.
Okay.
Ich glaube, der lebt da von der Emotion, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Die Mannschaft spielt ja sehr erfolgreich, was Begehrlichkeiten von anderen Vereinen weckt. Wie groß könnte, man spricht jetzt einen an, den es ja möglicherweise auch betreffen könnte, wie groß könnte möglicherweise der Adalas werden? Frank, 2018, wie wir Cupsieger geworden sind, sind ja einige Verträge mehr ausgelaufen als jetzt.
Ja, also wir sind, das haben wir ja schon vor dem Cup-Spiel schon besprochen, wir sind nicht mehr in der 18er-Situation, dass quasi wir uns einen Titel erarbeiten und der halbe Kader ausläuft. Die Situation gibt es nicht mehr. Und das war damals für die Großeinkäufer in der Liga ganz praktisch. Einfach aufs Gehalt was drauflegen und geht schon. Das geht jetzt so nicht mehr und für den Fall, dass irgendjemand glaubt, der muss in Graz shoppen gehen, kann er es eh machen, nur es tut ein bisschen weh im Geldtaschel. Und nicht, dass wir uns das wünschen, aber es ist zumindest dahingehend, sind wir etwas safer, als wir es 2018 waren.
Mhm. Siehst du das auch so?
Ja, safer sind wir. Also es werden trotzdem, glaube ich, das eine oder andere Angebot wird kommen. Das ist logisch.
Wo man nicht Nein sagen kann.
Ja, das hängt dann von Spieler ab und vom Verein ab und keine Ahnung. Mhm. Aber das ist logisch. Also nach so einer erfolgreichen Saison gibt es das gar nicht, dass da möglicherweise zwei oder drei den nächsten Schritt machen wollen, irgendwo anders.
Meister Fußballausdruck, ich hasse. Ja. Es ist furchtbar. Spürt man davon was in der Mannschaft? Oder ist das jetzt kompletter Fokus auf Meisterschaft?
Ja, definitiv. Mhm. Also wir sind hungrig. Wir haben jetzt Selbstvertrauen getankt mit diesem Cupsieg und da ist, glaube ich, bei jedem momentan einfach nur die Meisterschaft im Kopf, weil wir da ja noch so ein großes Ziel vor uns haben.
Mhm. Ich muss dich trotzdem fragen. Du hast Vertrag bis 2025?
Ja, genau.
Wie sieht deine Zukunft aus?
Ja, das muss ich jetzt wieder diese Floskeln leider
benutzen. Sag. Ja. Also, aber du musst gute Floskeln bringen.
Okay, also der Verein liegt mir unglaublich am Herzen.
Das ist ja kein Floskel, hallo. Das ist doch immer die Wahrheit, oder?
Okay, nein, das ist definitiv die Wahrheit. Okay. Und ich habe auch keine Abwanderungsgedanken momentan. Also, aber jetzt kommt die Floskel, wenn jetzt wenn jetzt ein Angebot kommen würde, was lukrativ ist von nochmals einer höheren Liga, dann ist ja klar, dass du dir das als Spiel auch anschaust.
Eine höhere Liga als Österreich?
Mhm. Gibt es ja.
Schwer vorzustellen.
Schöner welche geben. Aber darf ich eine Frage anhängen? Welche Liga ist denn das? Gibt's
genau.
Da muss man jetzt nicht mit Floskeln antworten. Gibt es eine Liga, wo du sagst, da würde ich schon gerne spielen?
Ja, Deutschland und England.
Schon?
Ja, Klassiker.
Okay. Also definitiv nicht Spanien und Italien?
Eher weniger.
Weil, wenn ich fragen darf?
Weil ich, seit ich ein Kind bin, vor allem die deutsche Bundesliga verfolge und England, ja. Also ich habe die italienischen oder spanischen Ligen nie so verfolgt, muss ich sagen.
Ist okay.
Ist eine Rückkehr nach Bern irgendwann ein Traum von dir? Oder ist das Thema vielleicht, das war dein Jugendverein, dein Kindheitsverein, dein Heimatverein und das ist es das?
Ein Traum nicht, also würde ich jetzt nicht sagen. Und ich glaube auch, dass Bern ein Verein ist, der nicht unbedingt Spieler im Alter von 30 oder 30 Jahre plus holt, sondern auch eher für junge Spieler setzt. Also von dem her sehe ich das eher, also man soll jetzt nicht Türen schließen, aber ich sehe das eher nicht, dass ich nochmals für Bern spielen werde.
Wo ist Graz eigentlich schöner als Bern?
Wo? Bern ist schon sehr, sehr schön.
Ich weiß. Das ist ungefähr die einzige Schweizer Stadt, die ich kenne ein bisschen. Das ist wirklich sehr schön. Schön als Zürich, wo du immer bist, Franke.
Ja, immer.
Wir warten noch auf Antwort.
Okay.
So billig kommst du nicht davon.
A Floskel geht natürlich
auch. Ja, in Bern gibt es auch einen Hausberg. Der ist zum Beispiel schöner als hier. In Bern gibt es auch eine Altstadt und die finde ich schöner als hier. Also tue ich mir.
Im Sinn des Graz-Tourismus.
Aber schauen, die Frage ist auch unfair. Ich bin in Bern geboren. Ja, ich glaube, wo man geboren oder wo man aufwächst, findet man es doch immer am schönsten, oder?
Andi, wo bist du aufgewachsen eigentlich?
Im schönen Weiz und in Mortantsch.
Findest Weiz schöner als Graz?
Nein.
Siehst du?
Okay. Aber geboren in Graz, also.
Okay. Na dann. Frank, findest du Hönigsberg schöner als Graz? Antworte nicht gleich.
Nein, ich kann gleich antworten. Schön gibt es immer in zwei Perspektiven. Es gibt eine emotionale Schönheit und eine faktische Schönheit. Faktisch ist Hönigsberg um Welten scheißlicher als Graz. Emotional ist es was anderes. Ne?
Und the big paying question zum Schluss, lieber Gregory, wird Sturm Graz in dieser Saison Meister?
Gute Frage. Schau, wir haben noch vier Spiele. Wir haben Klagenfurt, wo du 3 Punkte holen musst. Und dann hast du das entscheidende Spiel in Salzburg. Und wenn wir das gewinnen, dann ist alles möglich. Aber die nächsten zwei Spiele werden sehr, sehr entscheidend sein. Und es ist ja auch so, dass Salzburg, selbst wenn sie in uns verlieren, brauchen wir noch die Unterstützung von einem anderen Team.
Ich glaube, Marco Schopp hat das gesagt heute, oder habe ich gelesen, Marco Schopp meint, dass Salzburg über den LASK stolpern wird und Sturmmeister wird deswegen. Aber Sturm kann ja auch noch über den LASK stolpern. Ja, Sturm stolpert ja gerne über den LASK.
Warum eigentlich? Warum ist der LASK so nervig? Also jetzt spielerisch.
Gibt es viele Gründe.
Alles andere kann ich beantworten.
Im Pokal-Halbfinale waren sie nicht so nervig da.
Ja, okay.
Nein, es ist halt einfach eine sehr gute Mannschaft. Mhm. Sehr eine erfahrene Mannschaft. Also ihr Altersdurchschnitt ist, glaube ich, um einiges höher als unser Altersdurchschnitt. Also die haben viel Erfahrung im Team und sind jetzt in der Rückrunde sehr, sehr stark. Also das ist schon eine Mannschaft, die uns die Stirn bieten kann. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir unsere Sache machen werden, dass wir auch gut darin beraten sind, uns auf unsere Leistung zu fokussieren. Und dann werden wir am Ende schauen, was Salzburg macht. Aber wir sind überzeugt, so wie wir es auch vom Pokalfinale waren, dass wir Meister werden können. Und dafür werden wir jetzt in den letzten 4 Wochen auch alles geben.
Sehr gut. Da es im Fußball, wie auch ganz generell im Leben, immer ums Vollenden geht, leite ich nun im Rahmen unseres Schlussspiels einen Satz ein und bitte euch, diesen zu vollenden. Wir starten wieder mit unserem Gast. Gregory, wenn ich Spiele aus der englischen Liga schaue, dann hauptsächlich jene von?
Man City.
Okay, Andi. Sturm Graz wird Meister, weil?
Sturm alle restlichen Spiele gewinnt und Salzburg nicht.
Geht sich aber trotzdem nicht aus.
Doch.
Doch, okay. Geht sich noch aus?
Sicher, wenn es gegen den LASK gar nicht gewinnen.
Ach so. Also gegen zusätzlich, ich glaube nur gegen Sturm. Frank, Sturm wird nicht Meister, weil?
Matthias Jeißle mit einem Titel sich aus Salzburg verabschieden will. Mhm.
Gregory, neben Fußballspielen bin ich ausgesprochen talentiert in?
Ach, wieso muss ich jetzt so lange überlegen?
Ja, weil es so viel ist.
Nimm irgendwas aus deinem riesen Övre an Talenten.
Musikalisch.
Wirklich?
Ja.
Spielst du ein Instrument?
Nein.
Singst du?
Sing auch nicht gut.
Aber du liebst Musik?
Genau.
Okay. Andi, sollte uns Chris Ilzer irgendwann in Richtung einer größeren Liga verlassen, dann wäre mein Trainerwunsch für Sturm?
Wunsch muss ja nicht unbedingt total realistisch sein, oder?
Na, kannst du wünschen, wen du willst.
Ich finde Bo Svensson spannend.
Okay.
Zum Beispiel.
Okay.
Wäre, glaube ich, ganz...
Könntest du das unterschreiben, Frank?
Ich hätte gerne die CRB.
Okay. Spannend. Frank, sollte Gregory Wüttrich einmal in eine größere Liga wechseln, dann würde dieser Verein sehr gut zu ihm passen.
Das ist gerade aufgrund der aktuellen Diskussion ein bisschen blöd, aber wenn er nach Deutschland wechselt, würde ich glauben, wäre die Eintracht nicht so falsch. Und wenn er nach England wechselt, spielerisch würde ich jetzt Brighton & Hove sagen, aber ich glaube, er will nicht nach Brighton. Also muss es ein Londoner Club sein und dann würde ich auf...
Er ist anscheinend Manchester City.
Ja, das ist mir wurscht, das habe ich überhört. Und wenn man in London leben würde, dann würden die, weiß ich nicht, die obvious choices fahren, die Hammers, West Ham.
West Ham? Ne, wenn sie nicht absteigen.
Das hat Brighton & Hove gerade verhindert mit der Niederlage, glaube ich.
Ja. Du bist dran, glaube ich. Der junge Sturmspieler, von dem ich mir in Zukunft viel erwarte, ist?
Moritz Wels.
Okay. Andi, eine Sportart, in der Gregory Wüttrich sicher wenig Talent hat, ist?
Ich glaube, Skifahren. Ich kann
nichts Falsches sagen.
Ich glaube, du hast in einem Interview
mal gesagt, dass du... Also ein Schweizer sagen, dass er nicht Skifahren.
Nein, aber ich glaube, du hast in einem Interview mal gesagt, dass Skifahren nicht so deins war, oder? Stimmt das?
Ich konnte gut snowboarden,
okay. Muss
ich sagen. Also
ja, snowboarden.
Ich bin nicht zufrieden.
Wie kann man bitte einem Schweizer sagen, dass er nicht Skifahren kann?
Aber ich habe ein Interview gehört, wo er das gesagt hat.
Nein, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Okay.
Jetzt fürchtet er
Fake News.
Fake News.
Er fürchtet uns einen Schweizer.
Aber er hat Snowboarden gesagt und nicht Skifahren.
Ja.
Zwei Bretter.
Frank, wenn Gregory Wüttrich eine Rebensorte wäre, dann wäre er.
Muss es.
Er ist ein Weinkenner.
Können wir das Reinsortige weglassen? Können wir einfach sagen, wenn er ein Wein wäre?
Bitte.
Bitte. Ein Barolo.
Ein Barolo.
Ein Barolo. Mit Tiefgang.
Gut.
Strukturiert. Beeindruckend. Ja, und immer mit einer besonderen Note.
Mhm.
Ja,
nicht, bist du deppert?
Nicht so wow, schlecht, ja. Überlegt. Wow.
Bin beeindruckt.
Bin auch beeindruckt. So, letzte Frage. Die Schweiz hat das bessere Nationalteam als Österreich, weil?
Weil sie in der Dichte mehr Spieler haben, die auf internationalem Top-Niveau spielen in ihren jeweiligen Vereinen.
Mhm. Seht ihr das also?
Ja, der will schon noch. Ja.
Ja, und ich glaube, die Schweiz einfach schon länger das Thema Nationalteam ernst nimmt. Das beginnt bei uns halt erst. Ne? Mhm. Und vielleicht der Verband auch ein bisschen professioneller als bei uns. Mhm. Dieser Wirstelsieder Verein da.
Wirstelsieder Verein, hast du es verstanden?
Muss ich leider sagen. Ja, nein. Okay. Aber ich kann mir so plus minus vorstellen.
Okay.
Wenn man am Grazer Hauptplatz schnell was essen möchte,
kannst du
isst man Würste.
Würste ja.
Und die werden dort im Regelfall gekocht. Mhm. Sieden kochen.
Okay.
Würstelsieder.
Adi, der Song, der vom Titel perfekt zu Gregory Wüttrich passt, ist?
Giant, natürlich. Von Giant.
Ja. Okay,
ja, den kenne ich dann so.
Ja.
Guter Song.
Calvin Harris.
Okay.
Und vor ein paar Jahren ein großer Radio-Hit gewesen. Auch.
Ich auch keine
Motivationssong.
Doch, auch manchmal. Frank, der Film, den Gregory Wüttrich sicher schon 10-mal angeschaut hat, ist?
Das Wunder von Bern.
Das ist so eine Ausrutschfrage. Da kann man so, so viel Falsches sagen. Also nehme ich lieber den.
Sehr schön. Zum Ende wünschen wir dir, lieber Gregory, eine verletzungsfreie und erfolgreiche Restsaison und dass du dem SK Sturm noch ganz, ganz lange erhalten bleibst. Und herzlichen Dank für deinen Besuch bei Black FM.
Ja, vielen lieben Dank. Also, hat echt Spaß gemacht mit euch. Danke.
Im Namen des Teams von Black FM ein großes Danke an jenes von Das Pod, die Artists formerly known as So Stegisch, für den technischen Support bei dieser Sendung und wie immer ein ganz großes Danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf blackfm.at, unserer Facebook-Seite und auf Instagram. Und wie immer freuen wir uns über 5 Sterne in den Podcast-Apps eurer Wahl und vielleicht ein Like, ein Follow und ein Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. 4 Runden vor Ende der Meisterschaft spürt die Salzburger Dosenmannschaft den Atem des SK Sturm im Nacken. Zudem liegen die Damen des SK Sturm weiterhin an hervorragender 2. Stelle der Frauenbundesliga und die Zweiermannschaft fightet gegen den Abstieg. Für uns alle gilt also, wo auch immer Teams mit der Aufschrift SK Sturm Graz am Logo aufzufinden sind, ist unsere Unterstützung gefragt. Besucht also die Spiele unseres Vereins, in welcher Liga auch immer, und tragt dazu bei, dass diese Saison auf allen Ebenen ein grandioses Ende mit sich bringen wird. Wir sind guten Mutes und wünschen euch in diesem Sinne, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur. Thank you.